Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich hier alles ums Schwäbische. Mein Name ist Anna van Aken. Zum Thema Schwäbisch hat Maike Frick im Rahmen einer Bachelorarbeit am Institut für Medienwissenschaft einen Beitrag gemacht, den wir hier in der nächsten Stunde hören werden. Und dann habe ich noch ein Interview mit einem richtigen Schwäbisch-Experten geführt. Professor Dr. Hubert Klausmann war zu Gast bei uns im Studio und hat mir einige spannende Fragen zu dem Dialekt der Schwaben beantwortet. Jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Musik für euch. Zur Einstimmung hört ihr Heimatlied von Krach Musikow aus dem Jahr 2010.
Wo mein Vater noch sein alter Opel selber putzt, wo meine Mutter jeden Samstag ihre Hecke stutzt, wo mein Bruder langsam fett wird und sein halbes Schlotz, da bin ich daheim, da bin ich daheim. Wo der Opa noch an jedem Baum sein Herzl schnitzt und der Dirigent fürs Kurkonzert sein Stecker spitzt, wo im Krankenhaus gelegentlich ein Blender platzt, da bin ich daheim, da bin ich daheim. Oh Heimat, da warst du für mich was. Ich grüß dich das letzte Mal. Leg mich am Abendrot im Schissertal. Durch Kose hetzt und der Verteidiger der Mittelstürmer schwer verletzt, wo der Bürgermeister lebenslang im Rathaus sitzt, da bin ich daheim, da bin ich daheim. Wo der Nachbar noch am Nachbar vor sein Haustier rotzt, wo man Chris Gott seid und keiner dir in Auge glotzt, dort Buber heimlich zeugert sich der Schnilwutz, da bin ich daheim, da bin ich daheim. Oh Heimat, da warst du für mich was. Ich grüße dich das letzte Mal. Leg mich am Abendrot im Schissertal.
Das war Krach Musikow mit Heimatlied. Boah, also ich muss schon zugeben, für mich ist Schwäbisch ja nicht ganz einfach zu verstehen. Bei mir hat es zum Beispiel richtig lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass da Hanne nicht da hinten, sondern hier bedeutet. Oder dass man nicht nur schwere Sachen hochhebt hier im Schwabenland, sondern man auch einen Stift oder eine Sonnenbrille heben, anstatt halten kann. Aber mittlerweile habe ich mich schon an einiges gewöhnt und wenn ich auch selbst jetzt Schwäbisch nicht wirklich sprechen kann, verstehen tue ich schon vieles, würde ich jetzt mal so sagen. Und was der Dialekt für euch bedeuten kann und wie schwer er für Nichtschwaben ist, das erfahren wir jetzt im ersten Teil von Maike Fricks Beitrag.
Jetzt du, gang mal geschwind ein Bierle zischen.
Wenn ein Schwabe seinen neuen Kollegen aus Norddeutschland nach Feierabend in die Eckkneipe einladen will, dann ist die erste spontane Reaktion vermutlich ein irritiertes Stirnrunzeln. Was für die einen eine Liebeserklärung an die Heimat, ist für andere das Grauen. Der Dialekt. Bei uns im Südwesten wird gebabbelt, geschwätzt und geschnackt. Und eines ist sicher. Schwäbisch prägt den Südwesten wie kaum etwas anderes. Deshalb haben wir mal in der Tübinger Innenstadt nachgefragt, was der Dialekt für Sie bedeutet.
Heimat.
Da, wo man daheim ist, wo man sich wohlfühlt.
Herkunft, da, wo man geboren ist.
Wo man die Sprache versteht. Bodenständigkeit, Fleiß.
Der schwäbische Dialekt bedeutet für mich einfach Heimatgefühl. Da kann ich so sein, wie ich will, weil ich da damit aufgewachsen bin.
Ich spreche zu Hause Schwäbisch, da eben auch meine Großeltern gerade sehr breites Schwäbisch reden. Und das wurde zu Hause eigentlich immer praktiziert, beziehungsweise es wurde nie wirklich viel Wert drauf gelegt, Hochdeutsch zu reden.
Ich persönlich finde es schon schön, wenn man Schwäbisch schwätzt. Und es ist ja auch mal lustig, wenn die Leute sagen, ah, wo kommst denn du her, dass du so schwätzt?
Der schwäbische Dialekt für mich bedeutet eigentlich Heimatgefühl. Das ist für mich immer das Zeichen, ich bin jetzt daheim angekommen.
Das bedeutet einfach ein Stück Heimat für mich.
Schwäbisch ist also Heimat und Zuhause. Doch für Reichschmeckte, also für Leute, die nicht aus dem Südwesten kommen, ist der schwäbische Dialekt oftmals ziemlich schwer zu verstehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt das erste Mal hier und wir waren heute Morgen beim Bäcker und als ich ein Brötchen bestellen wollte, hat auch die Kassiererin etwas irritiert geguckt, weil hier heißt das irgendwie Seele oder so, kann das sein?
Ja. Weckle.
Weckle, ja, Weckle oder so und ja. Da merkt man schon den ersten Unterschied.
Ich muss sagen, in unterschiedlichen Situationen, vor allem wenn man zum Beispiel in der Öffentlichkeit spricht, finde ich den Dialekt schwierig und fehl am Platz. Man sollte in öffentlichen Veranstaltungen deshalb, finde ich, eher Hochdeutsch sprechen und das Schwäbische für sich im privaten Bereich nutzen. Man sollte also beides können, Schwäbisch und Hochdeutsch.
Schwäbisch und die Schwaben sind für Nicht-Baden-Württemberger also nicht nur schwer zu verstehen, sondern sie gelten auch als etwas eigen, äußerst sparsam und als Begründer der sogenannten Kehrwoche. Woher kommt Schwäbisch eigentlich? Diese Frage wird der Tübinger Sprachforscher Dr. Rudolf Bühler in einem Interview im zweiten Teil des Beitrags beantworten.
Das war der erste Teil vom Beitrag Schwäbisch. Bevor wir gleich mit unserem Interview mit Herrn Klausmann weitermachen, erstmal noch ein bisschen mehr Musik. Natürlich auf Schwäbisch. Und da habe ich eine Live-Version von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle aus dem Jahr 2017. Ich möchte jetzt hier den Titel lieber nicht aussprechen, ich verrate nur so viel. Es geht um einen Insektenschutzgitterinstallateur.
Letztes Jahr haben wir eine Welttour gespielt. Leid, und da sind wir ganz schön rumgekommen. Wir waren sogar bis hinter Bad Mergentheim. Meine Geige wissen, dass hinter Bad Mergentheim überhaupt noch irgendwas gibt.
Was Gescheites.
Aber mein übertroffen und der hat gesagt, er sei von Beruf Insektenschutzgitterinstallateur. Es war uns ein bisschen zu kompliziert und bei uns heißt es einfach Muggegitter. Der ganze Tag dieses Surren, das macht mich nur ganz blöd. Das bringt Matsch in mein Hirn und das mag ich nicht. Schon morgens auf dem Salzbrot hockt so ein blöder Muck. Da muss ich morgen schon aufpassen, dass ich die nicht verschluck. So geht's nämlich weiter und drum ruf ich ja. Und bloß einen Tag weiter stoppt der auch schon da. Es ist der Muggegittermann. Muggegittermann, der macht die Mugge, die Dörner. Es ist der Muggegittermann. Ich habe einen niegelnagelneuen Muckepatscher gekauft. Der war ziemlich teuer, doch ich habe ihn gebraucht. So ein Haufen Mucke und die sind so klein und die sind so viele und die ganze Leute. Da kannst du so patschen, das ist ganz schön schwer. Jetzt kann bloß einer helfen. Und er muss jetzt her. Es ist der Murgener Mann. Murgener Mann, der macht die Mucke, geht um. Es ist der Murgener Mann. Murgener Mann, der macht die Mucke, geht um.
Das waren Herr Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle mit, ich versuch's jetzt einfach mal, Mugga Gitra Moor. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Hubert Klausmann.
Grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie da sind und ja, herzlich willkommen. Sie forschen jetzt schon seit über 30 Jahren an Dialekten in Südwestdeutschland und sind derzeit am Ludwig-Uhland-Institut in Tübingen tätig. Wie sieht denn das mit dem Schwäbischen hier in Tübingen aus? Also die ganzen Studenten kommen ja aus verschiedenen Orten und man kann alles Mögliche an Dialekten hören. Aber wie ist denn das hier an Schulen? Also sprechen Kinder eigentlich noch Schwäbisch?
Also in den Städten wie Tübingen ist es relativ selten der Fall. Das ist sicherlich daran gelegen, dass wir hier eine Universitätsstadt haben mit sehr vielen unterschiedlichen Herkunftsgebieten. Aber in anderen Städten, auf dem Land eher, wird Schwäbisch durchaus noch gesprochen. Also man braucht nur aus Tübingen rausgehen, egal in welche Himmelsrichtung, ob Richtung Schwarzwald oder Richtung Bar oder Alb. Da ist kein Problem. Auch in den Schulen, auch in den Gymnasien gibt es da noch Schwäbisch sprechende Kinder. Das ist kein Problem.
Okay. Und wird das Schwäbisch dann bei den Kindern da so richtig gefördert oder ist es eher so in den Schulen, dass man sagt, versucht lieber Hochdeutsch zu sprechen oder wie sieht es
aus? Ja, das ist ein großes Problem. Die Schulen wissen überhaupt nicht richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil es auch keine Schulung gibt für die Lehrenden, wie man mit Dialekt umgeht. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir schon im Blick haben und da wollen wir auch was dafür tun, dass das besser wird. Die Lehrerinnen, Lehrer, die also in die Schulen kommen, die haben keine oder wenig Ahnung über die sprachliche Wirklichkeit in Südwestdeutschland, dass es eben Dialekte noch gibt, dass es verschiedene Zwischenstufen zwischen Dialekt und Hochdeutsch gibt. Und viele, die von außen kommen, glauben, dass alles nur dialektisch, auch wenn es regional ist und gar nicht unbedingt Ortsdialekt. Also gibt es ganz viele Varianten und es ist überhaupt kein Bewusstsein vorhanden in den Schulen, was sehr schade ist.
Sie haben gerade eben gesagt, Sie würden gerne was dagegen tun oder dafür tun quasi. Ja. Was denn?
Ja, wir machen auch immer wieder Vorträge. Wir gehen in die Ortschaften, in die Städte, inzwischen aber auch in den Schulen haben wir Kontakt. Wir machen dieses Jahr zum Beispiel im Herbst ein kleines Symposium zum Thema Dialekt und Schule, laden dann verschiedene Referenten ein, wollen dann auch in die Lehrerausbildung hineingehen. Selber habe ich im November einen Vortrag im Studienseminar Stuttgart für Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, Referendare also, um dort aufzuklären. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir aufklären. Wir wollen gar nicht irgendwie Leute überzeugen vom Dialekt, sondern wir wollen nur aufklären über die Sprachwirklichkeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man nicht aufklärt, dann führt das zu eventuell auch zur Diskriminierung. Und Diskriminierung ist etwas, was im Grunde verboten ist. Und Kinder, Personen, Erwachsene auch, werden bei Einstellungsgesprächen diskriminiert, weil man glaubt, dass sie Dialekt sprechen, auch wenn es nur Süddeutsch ist. Ja.
Okay. Wie war das denn vor 50 Jahren? War das da irgendwie anders oder wie sieht das jetzt aus?
Nein, vor 50 Jahren war es ähnlich, also in der Schule zumindest war das ähnlich wie heute. Es gibt einfach keine Kompetenz in der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, egal welches Fach es ist, natürlich ganz besonders für das Fach Deutsch. Auch im Lehrplan steht zwar drin, man soll sich mit den regionalen Varietäten beschäftigen, aber im Grunde macht das niemand. Wenn Sie die Schulbücher anschauen, und das haben wir gerade getan jetzt für den Vortrag im Herbst, den wir hier in Tübingen dann auch halten werden im Ludwig-Uhland-Institut. Für diesen Vortrag haben wir Untersuchungen gemacht und gesehen, dass im Grunde genommen nichts auch in den Schulbüchern vorhanden ist. Also es heißt zwar, das Regionale soll gefördert werden von Landesebene aus, aber selbst in Bayern, wo man ja sogar glaubt, bayerisch gehört wirklich zur Kultur schlechthin, sind die Schulbücher teilweise katastrophal, was den Umgang mit Dialekt anbelangt.
Okay, und wie sieht denn das jetzt aus? Quasi das Verhältnis vom Dialekt zur Identität. Also welche sinnstiftende Bedeutung hat dann da der Dialekt?
Für viele Leute ist der Dialekt was ganz Wichtiges für die Heimat. Also viele erzählen ja auch, sie waren im Ausland, haben dann jemanden gehört, der genauso gesprochen hat wie sie und haben ihn gleich angesprochen. Also für viele Personen ist das wirklich mit Heimat gleichzusetzen, wobei eben Heimat nicht nur Sprache ist. Also das ist schon wichtig. Aber wir bleiben jetzt hier bei der Sprache und das ist schon für viele Personen tatsächlich was ganz Entscheidendes. Ich meine, es gibt so wenig, was sich unterscheidet von Ort zu Ort. Wir haben so viel Gleiches, Ähnliches. Aber die Sprache ist eben nicht immer gleich und da ist etwas, was dann die Leute betonen. Da höre ich sofort den Nachbarort oder ich höre sofort, woher der und der kommt, die und die kommt. Also für viele ist das wirklich was ganz Entscheidendes und wir haben auch bei unseren Untersuchungen, bei unseren Interviews auf dem Land gemerkt, wie sehr erfreut die Menschen waren, dass wir gekommen sind, dass wir ihre regionale Identität nun auch im Sprachlichen untersucht haben.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Micro Europa, heute eine Sendung übers Schwäbisch. Und es geht direkt weiter mit dem zweiten Teil von Maike Fricks Beitrag.
Der Sprachforscher Dr. Rudolf Bühler ist im alemannischen Teil des Landes aufgewachsen, nämlich in Freiburg. Der Arbeit zuliebe pendelt er aber jeden Morgen nach Tübingen. Und genauso wie er täglich den Standort wechselt, wechselt er auch den Dialekt. Im zweiten Teil des Beitrags erfahren wir mehr über die Herkunft des Dialekts. Dazu haben wir nachgefragt, was die Sprach- und Dialektforscher in Tübingen überhaupt erforschen.
Wir erforschen seit 2009 vom Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft aus die Dialekte in Baden-Württemberg. Und das machen wir so, dass wir zu den Leuten nach Hause fahren, in die Ortschaften und so eine Art Wortliste die Leute fragen, wo sie uns dann ganz genau sagen können, wie die Worte ausgesprochen werden.
Und dadurch lässt sich das gesprochene Wort dann kategorisieren?
Man weiß zwar immer, das ist irgendwie Schwäbisch und das ist irgendwie Hochdeutsch, aber es gibt ja nicht das Schwäbische. Also das Schwäbische verändert sich je nachdem, wohin man fährt. Und es gibt ganz viele Zwischenstufen auch. Also wir können nicht nur Dialekt oder Hochdeutsch sprechen, sondern wir können ganz viel dazwischen variieren.
Es gibt also nicht nur ein Schwäbisch, sondern der gesprochene Dialekt verändert sich oftmals sogar innerhalb weniger Kilometer und Ortschaften. Um möglichst viele Arten des Schwäbischen aufzuzeichnen und festzuhalten, haben die Tübinger Sprachforscher um Rudolf Bühler einen sogenannten Sprachatlas entworfen. Und was können diese Sprachatlanten?
Diese Sprachatlanten, die wir zurzeit auch online stellen auf sprachalltag.de, die zeigen uns einfach, dass innerhalb des Landes nicht nur Schwäbisch gesprochen wird, sondern es eben auch in Baden-Württemberg andere Dialekte gibt und dass auch das Schwäbische in sich nicht einfach das Schwäbische ist, sondern es gibt das Westschwäbische, wir haben am Bodensee ein anderes Schwäbisch als etwa in Stuttgart, wir haben auf der Alb oder auf der Ostalb ein anderes Schwäbisch als in Horb. Und das kann man mit solchen Karten ganz gut zeigen.
Das wirkt alles ziemlich dynamisch. Verändert sich der Dialekt auch im Laufe der Zeit?
Die Sprache verändert sich immer und überall. Und früher hatte man eben nicht so großen Kontakt miteinander. Ja? Da war der Radius der Mobilität der Leute nicht so groß, sondern man war eher so an seinem Ort. Und dort hat sich dann jeweils die Sprache eben anders verändert, anders entwickelt. Und heute haben wir eine größere Mobilität, sodass wir würden nicht sagen, der Dialekt verschwindet, aber diese Kleinräumigkeiten, die nehmen vielleicht ab, also dass wir diese feinen Gliederungen verlieren.
Durch die zunehmende Mobilität hat sich auch die Sprache und der Dialekt verändert. Die Tübinger Sprachforscher beobachten neue Phänomene in der Dialektentwicklung. Zum Beispiel, dass die kleineren Dialekte über einen längeren Zeitraum zu einem größeren zusammenwachsen.
Es ist nicht nur so, dass der Dialekt der Schriftsprache weicht, sondern dass sich auch neue Dialektformen durchaus durchsetzen können.
Der Dialekt weicht der Schriftsprache. So lautet die wissenschaftliche Prognose. Daraus entstehen aber auch neue Formen von Dialekten. Um den Ursprung des Schwäbischschwätzens zu erkunden, muss man weit zurückgehen. Und zwar zu der Zeit, als die Menschen das Land besiedelt und dort ihre Sprache in ihren Orten verbreitet haben. Denn
wenn die Leute keinen Kontakt miteinander haben, dann verändert sich die Sprache eigentlich auf unterschiedliche Art. Und so entstehen dann unterschiedliche Sprachregionen, die wir heute als die Dialekte haben.
Innerhalb des Schwäbischen gibt es 4 Arten des Dialekts, die in den verschiedenen Regionen gesprochen werden. Nämlich West-, Zentral-, Ost- und Oberschwäbisch. Daraus entstehen immer wieder neue Formen und Klänge. Und was findet Dr. Rudolf Bühler so faszinierend am Schwäbischen?
Nicht nur am Schwäbischen, überhaupt am Dialekt fasziniert mich einfach die Vielfalt, die es gibt. Jedes Mal, wenn wir durchs Land fahren und Sprachaufnahmen machen, merken wir sind eigentlich noch im Schwäbischen, aber das ist schon wieder eine ganz andere Sprachlandschaft, eine ganz andere Klangqualität. Und das ist eben das Spannende, dass es immer Neues zu entdecken gibt. Zum Beispiel das Muckesäckele wird immer als so schönes schwäbisches Wort genannt. Und wenn man sich dann anschaut, wo das überall bekannt ist, also im Alemannischen hat man das auch. Da gibt es auch Muckesäckele und dort wird es als typisch alemannisches Wort angesehen. Also es gibt viele Wörter, die gar nicht nur sich auf einen Dialekt oder nur auf das Schwäbische beschränken.
Gibt es noch mehr solcher Beispiele?
Wir haben zum Beispiel immer den Schluckauf abgefragt, das ist dann oft der Hacker. Und da gibt es so einen Spruch, der Hackergang über den Neckar, spring über 3 Äcker, je nachdem, was man dann sagen muss, damit der Schluckauf weggeht. Und je nachdem, wie nah man am Neckar ist, kommt dann der Spruch mit Neckar. Wenn man nicht am Neckar ist, kommt es dann eben mit dem anderen Reim. Sowas ist dann für uns eindrucksvoll, das zu sehen auch in der Landschaft, wie solche Sprüche sich verändern.
Oftmals hören wir heute noch Sprüche, die es inhaltlich so gar nicht mehr gibt. Und trotzdem verwenden wir diese Sprüche und wir wissen, was damit gemeint ist.
Da hat mein Vater gemickt und der Micky auch und wenn's bergauf geht. Und das ist so ein Sinnspruch, der eben zeigt, man macht es, wie es früher war, auch wenn es keinen Sinn mehr macht, aber es ist eine Tradition und es wird trotzdem immer so gemacht. Und dieser Spruch ist eigentlich auch überall noch bekannt, auch wenn gar nicht mehr gemickt wird am Wagen, weil es die Wägen nicht mehr gibt mit der Micke, aber der Spruch ist noch da. Das zeigt uns auch, die Lebenswelt verändert sich, aber bestimmte Wörter können in solchen Sprichwörtern auch weiterleben.
Es gibt also nicht nur einen schwäbischen Dialekt. Vielmehr setzt sich das Schwäbische aus vielen kleineren Mundarten zusammen, die sich je nach Region unterscheiden und immer weiterentwickeln. Tradition und Geschichte spielen beim Schwäbischen eine große Rolle. So sprechen wir heute noch vom Micken, obwohl es das so gar nicht mehr gibt.
Haben wir schon einiges über die Erforschung des schwäbischen Dialekts erfahren. Professor Dr. Klausmann hat zusammen mit Dr. Rudolf Bühler den Sprachatlas erstellt und darüber habe ich mich genauer mit Herrn Klausmann unterhalten. Hier kommt der zweite Teil des Interviews. Also wenn man den sprechenden Sprachatlas von Baden-Württemberg genauer anschaut, da sieht man eine Karte von Baden-Württemberg und da sind verschiedene Regionen in unterschiedlichen Farben markiert. Dann gibt es verschiedene Kategorien und dann kann man zum Beispiel sich ein Wort anhören, indem man auf die Karte auf einen bestimmten Punkt klickt und dann wird es vorgespielt, wie das in dieser Region ausgesprochen wird. Oder man kann sich auch verschiedene kurze Geschichten erzählen lassen und dann so den Dialekt dort hören. Und als Beispiel habe ich jetzt mal das Wort Getreide ausgesucht. Das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Korn, Getreide, Frucht.
So, und ihr merkt jetzt schon, dass es minimale Unterschiede in der Aussprache gibt, aber so im Insgesamten wird in vielen Regionen einfach Frucht oder Korn verwendet für das Wort Getreide. Und genau, also da ist es eher ähnlich, aber beim Wort Löwenzahn zum Beispiel, da sind die Unterschiede echt extrem.
Bezeicher.
Ringelter.
Rote Blume. Seidesch.
Bezeicher.
Genau, jetzt habt ihr ja gerade gehört, also hier hat das Wort Löwenzahn in unterschiedlichen Regionen oder Nachbarsorten schon einen komplett anderen Namen. Und jetzt die Frage an Sie, Herr Klausmann. Wie erklären Sie, dass manche Worte komplett anders klingen können?
Manche Wörter haben bezüglich ihres Gebrauchs einen sehr familiären, kleinräumigen Verwendungsbereich. Und dazu gehört zum Beispiel der Löwenzahn. Also während wir beim Brot alle Brot sagen, da gibt es eben nur Lautunterschiede, aber eben sonst nichts Besonderes, haben wir beim Löwenzahn ganz viele kleinräumige Bezeichnungen, weil eben auch hier eine Bezeichnung fehlt, die praktisch für den Standard spricht, wo man sagt, ja, das ist das Wort im Handel und dieses Wort verdrängt nun die anderen vielen kleinen Bezeichnungen. Beim Löwenzahn ist es wirklich erstaunlich, die Farben haben nicht ausgereicht, um eine Karte zu erstellen. Wir mussten da wirklich mit ähnlichen Farben arbeiten, weil wir gar nicht einfach so viele Farben hatten. Es gibt viele so kleine Dinge in der Landwirtschaft, die immer wieder sehr viele Bezeichnungen haben, gerade weil eben die Konkurrenz aus der Standardsprache fehlt. Also das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtiger, wahnsinniges Faktum. Auch bei Krankheiten zum Beispiel, auch da etwa beim Mumps gibt es auch ganz viele kleine Bezeichnungen, solange der noch eine große Rolle gespielt hat. Heute spielt er jetzt nicht mehr so eine große Rolle, aber der Wochendippel zum Beispiel, Wochentölpel, man sieht aus blöd, als tölpelhaft sieht man aus, weil eben das Gesicht so geschwollen ist. Also auch da gibt es ganz viele kleinräumige Bezeichnungen. Teilweise hat man das Gefühl, es sind schon familiäre Bezeichnungen. Auch beim Brotanschnitt etwa gibt es ganz viele Bezeichnungen, weil das was familiäres, klein räumliches ist. Man geht nicht in eine Wirtschaft und bestellt einen Brotanschnitt. Man geht nicht in den Supermarkt und kauft einen Brotanschnitt. Brotanschnitt ist was familiäres, kleines, kleinräumiges zu Hause. Und deswegen gibt es bei manchen Dingen ganz viele Bezeichnungen, fast von Ort zu Ort, ja.
Also ist ja super interessant. Das heißt, man kann schon sagen, dass so verschiedene Kategorien, dass es da einfach eine größere Varietät gibt als bei anderen. Also zum Beispiel Nahrungsmittel oder zum Thema Gesellschaft, ich weiß nicht, da gibt es ja verschiedene Kategorien und dann kann man
genau
das so sagen.
Genau, Nahrungsmittel, okay. Krankheiten, kleine Pflanzen, Unkraut und solche Dinge, die sind sehr, sehr kleinräumig, weil eben die Konkurrenz aus der Standardsprache fehlt. Oder sie ist vorhanden, spielt aber keine Rolle.
Ja. Okay, und Sie haben ja jetzt diesen Sprachatlas erstellt und sind da auch durch Baden-Württemberg gereist. Wie muss man sich denn diese Arbeit vorstellen? Also mit welchen Schwierigkeiten mussten Sie da auch kämpfen?
Also organisatorisch gibt es keine Schwierigkeiten, weil die Leute in Baden-Württemberg sehr, sehr hilfreich sind. Wir lassen uns immer durch die Gemeinden vermitteln, also bei den Ortsvorsteherinnen, Ortsvorstehern, Bürgermeistern. Bei den kleinen Gemeinden ist das kein Problem. Bei den größeren Gemeinden muss man die Teilortschaften eben angehen. Also auch Stuttgart war kein Problem. Es gibt in Stuttgart verschiedene Stadtteile, die haben alle eine Art Ortsvorsteher und dem schreibt man. Und die vermitteln einem dann Personen, die Zeit haben, das ist ganz wichtig halt. Wir können nicht alle möglichen Leute nehmen, wenn die während der Arbeit eben keine Zeit haben, sondern deswegen sind auch bei uns sehr häufig die Leute relativ alt. Nicht, weil wir jetzt den ältesten Dialekt unbedingt suchen, sondern einfach aus praktischen Gründen. Wenn wir um 10 Uhr ankommen, dann haben die älteren Personen, die pensioniert sind, die in Rente sind, Zeit. Also das ist gar kein Problem. Ein größeres Problem ist, daraus Karten zu erstellen, weil wir halt für unseren sprechenden Sprachatlas jetzt nicht nochmal 800 Ortschaften anfahren konnten. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, mindestens 50 Ortschaften im ganzen Land anzufahren und dort die Interviews zu machen, damit wir diese Tondokumente dann auch verwenden dürfen. Denn es ist eben heute so, man kann nicht einfach Interviews machen und dann das veröffentlichen. Das wissen Sie ja genauso gut wie wir. Wir haben in Tübingen ja ganz viele Interviews in Mundart, 800 Stunden aus den Jahren 1950, 60, 70, großartige Interviews. Die sind aber alle eben nicht freigestellt für die Öffentlichkeit. Und für diesen Atlas sind wir also gezielt losgefahren und haben dann den Leuten auch gleich gesagt, warum wir kommen, dass ihre Antworten ausgeschnitten werden, dass sie dann veröffentlicht werden. Und sie haben das uns genehmigt. Das war also alles gar kein Problem. Problematisch eben, wie gesagt, war das dann auf die Karten zu bringen, weil eben zwischen den Ortschaften doch große Lücken sind. Das sind ein paar Kilometer, 20 Kilometer teilweise. Jetzt, wo setzt sich die Grenze zwischen roter Farbe und grüner Farbe, zwischen dem Wort und dem Wort? Unsere Karten sind digital georeferenziert. Das ist nochmal ein Problem. Die georeferenzierten Karten sind da genau nach Ortsgrenzen. Das heißt also, die Mundart sieht so aus, als ob sie ein bisschen zackig durch die Landschaft geht, weil eben die Ortsgrenzen so sind. Andererseits hat es den Vorteil, dass man georeferenzierte Karten dann drauflegen kann aus anderen Fächern. Sie können Karten aus der Wirtschaftsgeografie, aus der Verkehrsgeografie auf unsere Karten legen und schauen, inwiefern die zusammenhängen. Das ist natürlich dann ganz interessant. Dann sieht man plötzlich, dass Mundart und andere Fächer ganz klar miteinander zu tun haben. Also diese Karten dann umzubauen, das war ein technisches Problem. Da haben wir einiges gelernt. Die Aufnahmen selber waren überhaupt kein Problem.
Okay, und wie sind Sie da jetzt auf die ganzen Kategorien und Wörter gekommen zum Beispiel? Also haben Sie sich das im Vorhinein überlegt, man könnte jetzt mal Löwenzahn nehmen? Oder
ja, wie? Natürlich, klar. Also es ist so, dass dieser sprechende Sprachatlas ist sozusagen ein Nebenprodukt des eigentlichen Sprachatlas. Wir machen hier in Tübingen den Sprachatlas von Nordbaden-Württemberg und schließen damit die letzte Lücke, die existiert innerhalb von ganz Süddeutschland. Also Süddeutschland, da meine ich sogar mit Schweiz, Österreich, Italien, Südtirol dazu. Alle Dialekte sind erforscht, nur hier der Norden von Baden-Württemberg nicht. Und aus dieser Arbeit heraus, das waren jeweils Interviews von 8 Stunden pro Ort, haben wir Erfahrung gesammelt. Wir wussten natürlich genau, welche Fragen gehen relativ schnell, welche Fragen gehen relativ gut. Und wenn Sie so wollen, haben wir aus diesen 8 Stunden die beste Stunde rausgeschnitten. Also aus allen Themen die Fragen rausgenommen, bei denen man weiß, das läuft mit Sicherheit gut. Und da gibt es auch interessante Ergebnisse. Eine Art Best-of. Und der eigentliche Atlas bei uns hat ja 400 Karten oder fast 500. Und wir haben also die schönsten 100 Karten sozusagen mal rausgenommen. Wir hatten den Vorteil, dass wir auch einen Atlas aus Freiburg bereits haben für den Südteil von Baden-Württemberg. Das heißt, wir konnten dort bereits auch schauen, was hat sich bei denen bewegt, wo gab es interessante Karten. Also wir haben deren Karten auch alle durchgeschaut. Die haben auch etwa 480 Karten. Und so haben wir uns dann entschieden, die und die Karten wollen wir machen. Und dann haben wir die Wörter wieder in Gruppen zusammengesetzt, damit man einfach von Sachgebiet zu Sachgebiet wandert. Also nicht irgendwie alphabetisch, sondern man spricht ein bisschen über Landwirtschaft, spricht ein bisschen über Haus und Küche und Essen und Trinken. Und dann fallen in jedem Kapitel so 10 Wörter an, die wir dann alle für die Karten brauchen.
Und haben sich denn da Ihre Erwartungen erfüllt? Also man hat ja schon im Vorhinein vielleicht so ein bisschen im Kopf, so und so könnte es ja werden. Wie sieht's da aus?
Ja, unsere Erwartungen haben sich erfüllt. Es gab auch was Überraschendes, was sehr Schönes eigentlich auch. Es ist so, dass die Karten aus dem Süden von Baden-Württemberg schon 40 Jahre alt sind. Und wir sind ja extra nochmal auch in den Süden gefahren, weil wir ganz Baden-Württemberg haben wollten, weil wir die eigenen Tonaufnahmen haben wollten, die man digital gleich erfasst und ausschneidet. Und da haben wir gemerkt, dass unsere Ergebnisse bei diesen südlichen Gebieten teilweise abgewichen sind von denen von vor 40 Jahren. Das heißt, wir haben sozusagen nebenbei auch ein bisschen Sprachwandel erlebt. Damit haben wir gar nicht gerechnet, dass uns das passiert. Aber man hat also gesehen, unsere Ergebnisse zeigen bereits einen neueren Zustand im Vergleich zu den Interviews vor 40 Jahren.
Okay, das ist ja auch super interessant. Würde ich mal sagen, jetzt noch eine Abschlussfrage zu dem sprechenden Sprachatlas. Was ist denn Ihr Lieblingswort, das Sie auf dieser Sprachatlasreise rausgefunden haben?
Ah, ich habe da keins. Ich finde alle Wörter unglaublich interessant und ich finde auch alle Dialekte sehr, sehr interessant. Ich freue mich auch, dass wir eben diese Dialekte hier im Norden untersuchen durften, weil die Leute auch sehr dankbar waren, dass auch ihr Dialekt endlich mal gewürdigt wird durch eine Untersuchung. Immer ist alles nur schwäbisch um Stuttgart rum, aber etwa ein großer Teil unseres Gebietes liegt ja in Franken, also das ist das ganze Gebiet nördlich von Karlsruhe, Heilbronn, Ellwangen und das ist ein Riesengebiet. Und da habe ich viele Überraschungen dann erlebt. Also kein Lieblingswort, aber ich habe einfach bestimmte Dinge erlebt, die mir besonders gefallen haben. Ganz besonders etwa, dass man in der Nordostecke, also Richtung Würzburg, an der nordöstlichsten Ecke Baden-Württembergs, das Wort schlafen mit schlaff ausspricht. Ich möchte jetzt schlaff. Diese Aussprache habe ich noch nirgendwo gehört. Erstens mal, also es ein A ist, es ist bei uns immer ein O-Laut, ein Schlafe oder Schlofe. Zweitens, dass es kurz ist, also schlaff. Und drittens, dass hinten das EN wegfällt. Also 3 Phänomene in einem Wort fand ich großartig.
Das ist echt ein Phänomen, würde ich sagen. Also dann vielen Dank bis hierhin. Später geht's gleich noch weiter. Und jetzt kommt erstmal Wolle, Krivanek und Schulz Bros mit Regga die Uff von 1981.
Warum guckst du mich so an? Was hörn ich dir durch? Grad hin mir noch Blödsinn gemacht und hin zusammen gelacht.
hör nie die beleidigt. Du, das tät mir leid. Oder wenn ich dir zu schön mich reit. Was ist los? Sag, was ist los? Regi, 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 die Ofen noch satt. Regi, 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 die Ofen noch Satmos. Regi, 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 die Ofen noch Satmos. Nimm mi mal dein Zauberstab, flippst du aus hier raus. Ich trink halt auf Tube drauf, Hauptsache kommt was raus. Du trugst schön von hinten, rutscht dein Tube auf und schraubst auch dein Diggel wieder drauf. Was ist los? Sag, was ist los? Regi, 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 die Ofen noch sagt uns. Regi, 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 die Ofen noch sagt uns. Und nochmal. Regi, 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 die Ofen noch sagt uns. Tuckst du so nervös, zieht du so von Kopf bis Fuß, oh sag mal, was ich steh's. Und dann machst du's Licht aus und sich halt dein Mund. Komm doch, sag mir, was hat das für ein Grund? Regi, 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 die Ofen noch Satmos. Regi, 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 die Ofen noch Satmos. Regi, 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 die Ofen noch Satmos.
Das waren Wolle Krivanek und Schulz Bros. Ihr hört Mikro Europa, heute eine Sendung übers Schwäbische. Bisher haben wir erfahren, was das Schwäbische bedeutet, wie es mit dem Dialekt bei Kindern hier in Tübingen aussieht, was die Tübinger Sprachforscher am Dialekt alles erforschen und was der sogenannte Sprachatlas so auf sich hat. Jetzt wird es erstmal lustig. Im letzten Teil vom Beitrag von Maike Frick geht es nämlich um schwäbische Comedy. Viel Spaß!
Im nächsten Teil unserer heutigen Sendung Schwäbischschwätze wird es lustig. Denn auch Comedians wie Dodo Kai oder Christoph Sonntag setzen auf die Mundarten ihren Shows und liegen damit voll im Trend. Doch können Schwaben lustig sein, obwohl man ihnen nachsagt, dass sie eher bruddelig veranlagt sind? Das erfahren Sie im nächsten Teil unserer Sendung.
Es heißt, wir seien zwar sehr fleißig, jedoch mental ein bisschen eisig. Zu Fremde seien wir gefällig, doch alles andere als gesellig. Es heißt, der Schwabe, der sei stur, am Muschkopf und Kopf von Natur. Wer sowas sagt, der hat kein Blase, der soll mich bloß in Frieden lassen. Ist erst der Grund zum Feiern gefunden, dann ist bei uns das Hi-Fi-Hunde. Da machen wir Party, bis es Dach klopft. Da wird so richtig gut und dann kupft. Da machen wir Party, bis es Dach klopft. Dach klopft. Dach klopft. Dach klopft. Dann machen wir Party, bis der Arzt kommt. Und Halli Galli, bis der Arsch kommt. Bis uns die Brühe von der Stirn tupft. Wir machen Party, bis
ist der König des schwäbischen Kabaretts. In erfolgreichen Programmen wie Alte Zeiten, Neue Zeiten erklärt Christoph Sonntag die Skurrilitäten der Welt. Und zwar auf Schwäbisch. Er gehört zu den erfolgreichsten Komikern im Südwesten und ist mit seinen Bühnenprogrammen bereits seit 25 Jahren in der Republik unterwegs. Herr Sonntag, warum setzen Sie auf schwäbische Comedy?
Zum einen hat der Dialekt die Möglichkeit, Inhalte zu unterkriechen, was das Rheinlaute nicht schafft. Und zum zweiten glaube ich, je mehr Globalisierung über uns kommt und uns irgendwie irritiert, umso mehr kommt so eine Rückbesinnung auf die Regionalität. Als ich Ende der 80er in Berlin studiert habe, war es peinlich, Schwabe zu sein. Und in München, wo ich vorher war, es gab einen Professor, wann immer ich mich zu Wort gemeldet habe und meine Inhalte waren nicht immer ganz falsch, musste der vorne sagen, ja, da schau her, der Schwabe. Man musste einen Schwabenwitz machen, das war einfach unpassend. Das hat mich diminuiert, das hat mir nicht gefallen damals.
Christoph Sonntag, der in Waiblingen geboren ist, hat aber nicht immer schwäbisches Kabarett gemacht. Während seines Studiums in Berlin und München war der schwäbische Dialekt von seinen Professoren und Kommilitonen nämlich nicht so angesehen. Ihm wurde sogar ein Kurs zur Sprecherziehung nahegelegt.
Ja gut, und dann habe ich das tatsächlich gemacht, war dann in der Sprecherziehung 2 Jahre und habe Abraham, saß nah am Abhang, sprach gar sangbar, zack, langsam, plack. Und hatte dann angefangen, Teile des Programms auf Hochdeutsch zu machen, interessanterweise. Da gab es einen legendären Auftritt in Waiblingen, wo ich ja geboren bin. Und da habe ich dann eine Nummer, das war in der damalige Glanznummer, plötzlich auf Hochdeutsch gebracht. Und das Publikum war auch gut, aber nicht so heiß wie sonst. Und dann kam witzigerweise die Frau eines ehemaligen Lehrers zu mir, die keine Schwäbin war. Und ich sagte, Christoph, entsetzlich, mach das auf Schwäbisch. Und ich habe sie gefragt, warum? Und dann meinte sie, es kommt viel besser rüber, du hast viel mehr Ausdruck, du hast viel mehr Kraft, es ist saftiger. Und dann dachte ich, okay, dann lass mich in Ruhe. Und dann habe ich gesagt, jetzt arbeite ich auf Schwäbisch und dann wird es halt nichts. Ja? Und klappt halt irgendwie auch.
Woran liegt es noch, dass Schwäbisch Comedy und Schwäbisch Schwätzen allgemein wieder im Kommen sind?
Tatsächlich das Gefühl, da spricht, da hat einer Erfolg in dem, was er macht und er muss sich nicht verstellen. Eine gewisse Dankbarkeit und auch natürlich so eine Bestätigung. Wenn der sich das traut, dann traue ich mich morgen auch in meinem Job. Und das Zweite ist tatsächlich, du hast einfach einen Charakter, du bringst das ganze Schwäbische mit ein. Plötzlich ist es eher, sag ich mal, eher sexy, von einer Region zu kommen und sich dazu zu bekennen, auch in Berlin und München, was früher nicht der Fall war.
Und wie sich so ein Bühnenprogramm auf Schwäbisch von Christoph Sonntag dann anhört, zeigen wir Ihnen jetzt.
Ja, Leute, willkommen in Sonntags wahnwitziger Wortwerkstatt. Du, früher, da konnten wir noch ganz tolle Worte verwenden, wie Bähmule, Butzewaggele, Semsekrebsler. Heute muss alles immer englisch und modern sein. Wisst ihr eigentlich noch, was ein Semsekrebsler ist? Oder ein Butzewaggele? Ich sag's euch. Ein Butzewaggele ist ja die Frage, wie könnte man das einem Außerschwäbischen erklären? Ich guck mal schön ins Fachbuch. Ja, ganz genau. Also, Butzewaggele kommt ja zunächst mal nicht von Butz, also nicht von Butzen, nicht Butz den Dreck weg. Auch nicht von Apfelbutzen oder gar Butz den Apfelbutzen weg. Nein, Butzewaggele kommt erst mal von Butz. Und Butz heißt ja Schreckgespenst. Das so macht. Und Waggele könnte ja von Wagen kommen. Waggele, Wagen. Ja, tut's aber nicht. Blöd, gell? Jedenfalls Butzewaggele nicht verwechseln mit einem Butzemeggeler, weil das wäre ja Jogi Löw, also ekelig. Jedenfalls, es kann sein, du hast Pech und dein Butzewaggele wird groß und wird noch ein Bämule. Aber manchmal hast du auch Glück und dann sagen die Eltern, weil wir damals bei der Zeugung in Zimsekrebs getrunken haben, ist unser Butzewaggele ein sauberes Ding geworden. Heute sagen die Leute, unser Kind ist hyperaktiv und laktoseintolerant. So, jetzt wird es auch geschwätzt.
Die Schwaben. Ihr Dialekt bleibt unverwechselbar. Die Küche um Linsen mit Spätzle vielfältig und deftig. Und ihre geschichtlichen Wurzeln reichen weit zurück. Sie sind schaffig und liebenswert. Und eines hat sich gezeigt. Schwäbisch und die Schwaben sind einfach super.
Volksfestblätler, Butter, Brezler, Kehrwoch, Sauerkraut und Spätzle, Hightech, Riesling, das beste Bier. Das sind Schwaben, so sind wir. Porsche, Daimler, Hefekranz, einfach nicht viel für Le Fans. Gescheite Leute und Pionier, so sind wir. Hegel, Schiller, Hölderlin, Daimler und Graf Zeppelin, Mörike, Hesse und ganz recht, Albert Einstein, Bertolt Brecht. Schwäbisch sei ein Dialekt, wer das sagt, der hat nichts gecheckt. Schon die Schau verschrieben, nämlich das Nibelungenlied auf Schwäbisch. Volksfestblätler, Butter, Brezler, Kehrwoch, Sauerkraut und Spätzle, Hightech, Riesling, das beste Bier. Das sind Schwaben, so sind wir. Porsche, Daimler, Hefekranz, einfach nicht viel für Le Fans. Gescheite Leute und Pionier, so sind wir.
Das war der Beitrag von Maike Frick übers Schwäbisch. In der Comedy wirkt der eigene Dialekt also authentischer und somit auch lustiger. Da natürlich wieder direkt die Frage an unseren Experten, Professor Dr. Klausmann. Wird es eine Renaissance des Dialekts geben?
Das ist schwer zu sagen. Also immer wieder, so alle 10, 20 Jahre, glaube ich, kommen wir auf die Renaissance des Dialekts. Ich glaube, dass wir einfach zurzeit ganz unterschiedliche Entwicklungen haben. Wir haben den Verlust des Dialekts in großen Ballungszentren, wo einfach ganz viele Personen zuziehen aus verschiedensten Richtungen, aus verschiedenen deutschsprachigen, aber auch nicht deutschsprachigen Richtungen. Da hat es der Dialekt sicherlich schwer und da wird er sich auch nicht halten. Man muss auch sagen, warum eigentlich. Dann gibt es Gebiete, in denen eine Art Regionalsprache sich entwickeln wird, weil einfach die Ortsdialekte mit ihren Sprechern sozusagen wandern. Die Leute verlassen den Ort, arbeiten tagsüber 10, 20 Kilometer weiter weg, sprechen dann nicht mehr ganz so den Ortsdialekt, kommen dann wieder zurück, sprechen vielleicht wieder ein bisschen Ortsdialekt. Dann gibt es noch wenige, wo halt der Ortsdialekt wirklich behalten wird. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir haben eine Renaissance des Dialekts auf jeden Fall in der Schrift, auf der schriftlichen Ebene, weil wir da eben eine ganze Flut von Anspielungen, Mitteilungen auf Dialekt haben. Wir haben T-Shirts im Dialekt, wir haben Postkarten im Dialekt, Einladungen im Dialekt, bis hin zu Todesanzeigen sogar inzwischen im Dialekt. Also schon unglaublich, was alles an Möglichkeiten gibt. Werbung, ganz, ganz stark der Fall. Sogar große Werbeunternehmen benutzen den Dialekt. Also ich pendel ja immer wieder durch den schönen, wunderbaren Stuttgarter Hauptbahnhof und sehe da die Werbung. Man hat ja immer durch den Durchgängen abwechselnd neue Werbung. Und da auch da spielen große Unternehmen, wie die Telekom neulich, hat mit Dialekt geworben. Oder eben auch die Stadt Stuttgart wirbt mal. Immer nur ein Wort im Dialekt, also nicht zu viel, damit die Leute alle das verstehen. Aber Sie sehen auch da, Dialekt spielt eine Rolle im Schriftlichen. Wie weit es dann gehen wird, wird man sehen. Was auf jeden Fall sehr, sehr gut zu beobachten ist, dass der Dialekt auch in der seriösen Musik, also in den Kabaretts, aber auch bei den modernen Songs eine Rolle spielt, die er früher nicht hatte. Also er ist nicht mehr dieses Heimelige, früher war alles wunderschön und prima und ach, wie traurig, dass es kein Dialekt mehr gibt. Da ist der Dialekt raus und das ist sicherlich sehr, sehr gut, denn so kann er auch überleben. Also immer nur nostalgisch, früher war alles besser und so weiter, da hat der Dialekt keine Chance. Da kommt er in eine Ecke rein, wo man sagt, ja, das ist kalter Kaffee, das ist schon alles vorbei. Und das ist eben nicht der Fall. In der Hinsicht würde ich sagen, Renaissance des Dialekts, Vorsicht zu genießen, erstaunlich im schriftlichen Bereich sehr stark und im mündlichen muss man sehen, was alles passiert. Man kann es nicht vorhersehen.
Aber wie erklären Sie sich das jetzt gerade? Also gerade in der Werbung oder im Schriftlichen? Ja, wieso, weshalb, warum?
Ja, ich glaube, das kann man gut erklären. Nämlich, weil in einer globalisierten Welt die Leute Halt suchen noch im Regionalen. Also sie sind, ich kenne selber viele Beispiele, kenne selber Leute, die sind den ganzen Tag auf Englisch unterwegs und am Abend im Ortsdialekt und fühlen sich pudelwohl. Sie sind dann verankert wieder, sind dann wieder daheim, sind wieder bei den Fußballfreunden, sind in der Familie. Also das spielt eine große Rolle. Und schauen Sie, was wirklich zu beobachten ist, die unglaubliche Flut von regionalem Essen. Und das ist genauso wie beim Dialekt. Also die Speisekarten sind ja voll damit. Man wirbt ja regelrecht. Auch vieles, was vergessen ist, kommt wieder auf der Speisekarte. Also diese Flachkuchen, also Pizza würde man heute sagen, modern, die gibt's ja im Schwäbischen schon immer. Und die kommen wieder. Das heißt, da Salzkuchen, dort Hitzkuchen, dort Blotz, dort Blatz. Aber es gibt eine ganze Fülle und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt Speisen, die kannte ich früher auch nicht. Die kommen heute, immer am Wochenende werden die extra gemacht, weil dann die Leute sagen, ja, jetzt ist Wochenende, jetzt bin ich wieder daheim, jetzt gibt's was Regionales. Also das Regionale spielt eine ganz große Rolle und es ist kein Zufall, dass genau zeitgleich mit der Globalisierung passiert ist. Also Globalisierung das eine, Regionale das andere. Das ist eigentlich erstaunlich und auch schön zu sehen, dass beides geht. Und der Dialekt spielt da genau eine Rolle dabei. Also der Dialekt gehört zu diesen regionalen Faktoren, mit denen die Menschen sich heute noch heimisch fühlen.
Das heißt, gerade so dieses Festhalten am Dialekt auch für dieses Heimatgefühl, dass es jetzt noch weiterhin so ist, dann wird es ja wohl auch in Zukunft so sein. Oder wie sieht es jetzt in 50, 100 Jahren aus? Was können Sie da sagen?
Ja, wir können natürlich nichts sagen. Das Schöne ist, Sprache lässt sich überhaupt nicht vorhersagen. Und auch der Dialekt, beim Dialekt kann man nichts sagen. Er ist schon mehrfach totgeschrieben worden. Ich finde immer, das schönste Beispiel ist, dass man vor 100 Jahren in der Schweiz davon gesprochen hat, dass der Dialekt verloren geht, dass er untergeht. Das ist dann sensationell, denn in der Schweiz wird ja alles im Dialekt gemacht. Man spricht ja nur Dialekt. Also die Schweiz hat ja diese sogenannte mediale Diglossie. Das heißt, das Sprechen hängt vom Medium ab. Mündlich immer Dialekt, schriftlich Schriftdeutsch. Und zwar alles im mündlichen Dialekt. Bis hin zur Vorlesung in der Hochschule. Also sie können alles machen. Und das in einem Land, das vor 100 Jahren noch geglaubt hat, der Dialekt geht verloren. Das zeigt eben, dass man nichts vorhersehen kann. Und auch unser Dialekt hier ist ja schon mehrfach totgeschrieben worden. Man verratet ja kein Geheimnis, wenn ich sage, die meisten Anträge über Dialektuntersuchungen beginnen mit den Sätzen, leider geht der Dialekt verloren, wir müssen ihn gerade noch schnell erfassen. Das ist nicht der Fall. Also auch jetzt ist er noch da, aber es ist sicherlich richtig, dass viele Bereiche, die im Dialekt lebendig waren, verloren gehen. Viele Leute glauben, der Dialekt geht deswegen verloren, weil die Landwirtschaft verloren gegangen ist. Die alte, traditionelle Landwirtschaft mit vielen Auszügen ist verloren gegangen. Und das war für uns ja wichtig, dann jetzt noch den Atlas zu machen, weil wir diese Wörter noch erfassen konnten, wenn auch nur passiv. Also die Sachen sind aus der Landwirtschaft weg, aber die Leute erinnern sich noch dran. Und wir wollten ja auch unseren Atlas unbedingt vergleichbar machen mit den anderen Atlanten, die vor 40 Jahren entstanden sind. Und da war es wichtig, diese ganzen Wörter noch zu kriegen. Aber ich sage immer, wenn die Leute mir bei Vorträgen sagen, ja, was ich da referiere, das ist ja alles vorbei, es gibt's nicht mehr, die alten Körbe und die alten Geräte. Ja, aber der Dialekt hängt doch nicht an den alten Geräten, der hängt an Dialektausdrücken, an den Lautungen. Der Tisch ist der Tisch und der Stuhl ist der Stuhl oder der Stiel sind Mehrzahl und so weiter. Die Wand ist die Wend im Fränkischen und die Bank ist die Bank im Fränkischen und so weiter. Also man geht Esse oder Jess oder Jass oder Hasse. Und so. Also der Dialekt hängt am Alltag. Der hat gar nichts mit der Landwirtschaft jetzt unbedingt zu tun. Die Landwirtschaft ist verloren gegangen, die alte. Aber eben der Dialekt hängt auch am ganz normalen Alltag. Das wird oft vergessen.
Okay.
Aber wie gesagt, Zukunft... Bei Sprache kann man überhaupt nichts in die Zukunft sehen. Das ist eigentlich schön, finde ich auch ganz toll. Ne? Und sie lassen sich auch, Sprache lässt sich auch gar nicht so richtig beeinflussen von außen. Das läuft alles von innen, von sich heraus. Eine spannende Sache.
Das war jetzt das Interview mit dem Dialektforscher Professor Dr. Hubert Klausmann vom Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft hier an der Uni Tübingen. Herr Klausmann, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für Mikro Europa genommen haben. Es war ein super spannendes Interview.
Ja, ich bin gern gekommen. Vielen Dank für die Einladung.
Thank you.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Heute haben wir einen Beitrag von Maike Frick gehört und als Interviewgast durfte ich den Sprachforscher Professor Dr. Klausmann begrüßen. An den Reglern saß Aaron Geiger und am Mikrofon Anna van Aken. Schaut doch auch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis bald. Ciao!